Ja, einen schönen guten Abend. Hier ist, wenn ihr das hört, wahrscheinlich morgen. Insofern ist es auch falsch, guten Abend zu sagen. Ich sage es trotzdem, weil es ist mal wieder Abend, und zwar Sonntagabend in San Sebastian. Und hier ist Rüdiger Suchsland für den Artischock-Podcast aus San Sebastian. Liebe Artischock-Hörer, liebe Artischock-Leser, ich erzähle euch ein bisschen, was hier auf diesem Festival los ist, und zwar jenseits der Texte, die natürlich auch geschrieben werden. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meine Texte auch nachlest auf Artischock. Dort ist, glaube ich, jetzt schon das zweite Tagebuch online, in dem ich unter anderem über zwei total verschiedene Filme spreche, die trotzdem eine Menge Gemeinsamkeiten haben. Der eine heißt Women in the Dunes, also die Frau in den Dünen, und ist von dem Regisseur, dem hier die Retrospektive gewidmet ist. Morgen kann ich auch seinen Namen fehlerfrei im Podcast aussprechen, heute noch nicht. Deswegen lassen wir das mal gleich. Ich sitze übrigens hier draußen in San Sebastian. Wenn ihr zwischendurch ein paar Nebengeräusche gehört, dann liegt es daran. Ich sitze an einer Brücke, die Brücke Marie Christina, die zweite Brücke, wenn es stadteinwärts geht. Und hier sind auch ein paar Straßen. Zum Beispiel ist gerade mit quietschenden Reifen hier ein Polizeiwagen vorbeigefahren. Deswegen habe ich gedacht, das sage ich mal lieber dazu, wo ich hier sitze, nämlich nicht im stillen Kämmerlein. Aber ein stilles Kämmerlein gibt es in San Sebastian sowieso nicht. Heute war der Sonntag und es war ein prachtvoller Sonntag, blauer Himmel, sehr warm, über 30 Grad. Morgens saß ich in einem Café und habe gefrühstückt, und da sind dann schon so junge Schulmädchen irgendwie zwischen 10 und 12 Jahren alt vorbeigekommen. Die hatten ein Surfboard dabei und sind ohne Frage zum Strand gegangen, um da zu surfen. Das ist die grundsätzliche Atmosphäre in San Sebastian. Es ist nicht so sehr eine Urlaubsstadt als eine Stadt, wo man das Gefühl hat, die Bewohner selber sind auch dauernd im Urlaub. Und allemal sind die Ferien noch nicht ganz vorbei. Also Schulkinder gehen zum Strand und surfen oder baden und machen irgendwelche Sachen. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl und, wie ich finde, ein total gutes, angenehmes Lebensgefühl. Es ist schön, hier draußen zu sitzen. Jetzt noch, also nachts um nach eins, also 1.30 Uhr ist es ungefähr, wo ich das aufnehme. Ich sitze neben Palmen, kann man auch sagen, obwohl wir nicht in Cannes sind, und neben anderen südlichen Bäumen und Gewächsen. Und nachts um eins oder kurz nach eins ist es immer noch rund 20 Grad. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund, sich hier über irgendetwas zu beklagen. Es gibt auch keine schlechten Filme bisher. Ich habe zwei, drei Filme gesehen, zu denen ich mich nicht so verbinden konnte, die ich nicht so interessant fand wie andere. Aber ich fand keinen Film schlecht. Und ich fand eine ganze Menge Filme interessant. Über die werde ich auch gleich reden. Ich muss allerdings erst noch über etwas anderes reden, im gewissen Sinn, ob ich will oder nicht. Denn wenn ich nicht drüber reden würde, dann würde ich das hier verschweigen und verleugnen. Und das sollte auch nicht passieren. Denn wir müssen über unsere sogenannte Kulturstaatsministerin reden, über Claudia Roth, die wohlgemerkt keine Kulturministerin ist. So wird sie manchmal genannt, das stimmt aber nicht. Sie ist formal betrachtet einfach eine Staatsministerin und sie darf bei Kabinettssitzungen dabei sitzen. Aber sie ist keine richtige Ministerin. Trotzdem hat sie manches zu entscheiden, und alles, was sie so entscheidet, das ist ziemlich schlecht. Das kann man mal so zusammenfassen. Diese sogenannte Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die war tatsächlich in San Sebastian. Und eher durch Zufall habe ich sie gesehen, weil sie war in einem Screening, nicht etwa von einem deutschen Film. Es gab keinen roten Teppich, es gab keine Fotografen, fast als ob sie sich reingeschlichen hat. Und sie war hier, wie ich dann später erfahren habe, natürlich auch auf Regierungskosten. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr populistisch, aber ich frage mich, was eigentlich eine Kulturstaatsministerin in San Sebastian soll, wenn sie keinen offiziellen Auftritt hat. Sie kann ja privat hierher fahren, aber warum muss das bezahlt werden vom Steuerzahler, wenn sie überhaupt keinen Grund hat, hierher zu kommen, wenn sie keinen offiziellen Auftritt hat, keine offizielle Funktion, sie ist auch nicht eingeladen. Es gibt auch keine deutschen Filme hier im Wettbewerb. Es gibt einen deutschen Regisseur, Christian Petzold eben, der in der Jury ist und seinen Film, der hier gezeigt wird. Aber wie man so hören konnte, hätte es auch die Möglichkeit gegeben, dass Claudia Roth Christian Petzold trifft. Das wollte sie offensichtlich auch nicht. Zumindest schließe ich das aus der Tatsache, dass sie ihn nicht getroffen hat. Auch ansonsten war das ein ziemlich verdruckster Auftritt, ein peinlicher Auftritt, einfach von einer Kulturstaatsministerin, die eigentlich wirklich hier nichts zu suchen und zu machen hat und die aber alles mitnimmt, was sie irgendwie mitnehmen kann. Und offensichtlich wird ihr das bezahlt und es wird auch nicht wirklich gefragt, was hast du da zu suchen. Und das ist natürlich nur ein Beispiel für den traurigen Zustand, in dem sich die Bundeskulturpolitik grundsätzlich befindet. Und die befindet sich in diesem traurigen Zustand nicht zuletzt wegen der Amtsinhaberin, wegen Claudia Roth. Die Vorgängerin, Monika Grütters, da gab es manches dran zu kritisieren an ihrer Politik, aber die hat Kulturpolitik gemacht. Und Monika Grütters war eine, mit der man sich über Kunst sowieso, aber auch über Kino unterhalten konnte. Und das habe ich selber getan, deswegen kann ich auch sagen, ich weiß, wovon ich rede. Mit der konnte man über Kultur reden. Mit Claudia Roth kann man nicht über Kultur sprechen, weil sie weiß überhaupt nicht, was Kultur ist. So hart muss man das sagen. Sie erzählt, dass sie mal für Tonsteine Scherben vor, wenn man ehrlich ist, 43 Jahren ein Jahr als Managerin gearbeitet hat. Ob sie da irgendwas über Kultur gelernt hat, weiß ich nicht. Allemal merkt man nichts davon in ihrer Amtsführung und es geht jetzt nicht wirklich um die Berlinale und die Art, wie sie das handelt. Das ist mehr so Cherry on the Pie, also der kleine Zusatz. Das, was wirklich krass ist, ist, dass sie für Filmpolitik keine Ansprechpartnerin ist, dass sie hier nicht wahrgenommen wird, entsprechend auch extrem unbeliebt ist. Es ist einfach nicht gut, wenn eine Kulturstaatsministerin von niemandem gemocht wird, wenn sie unbeliebt ist, wenn sie gemieden wird, wenn alle Leute nur darüber reden, wie kriegen wir die weg, wie lange ist die noch da. Das ist keine Grundlage. Und das hat überhaupt nichts mit der Partei zu tun, der sie angehört, mit den Grünen. Manche haben die Grünen gewählt, andere nicht. Aber es geht nicht darum, ob man die Grünen gewählt hat. Niemand hat die Person Claudia Roth gewählt. Und alle wollen, dass sie weggeht. Jeden, mit dem man spricht, der hat irgendeinen Punkt, wo er sich über diese Frau empört. Und nicht, weil sie eine Frau ist. Nicht durch die politischen Inhalte, die sie vertritt. Aber trotzdem, man will die Frau weghaben. Und irgendwie muss man die wegkriegen. Sie ist eine Belastung für die Kultur insgesamt, die deutsche Kultur, für ihr Ansehen im Ausland, insbesondere für den deutschen Film. Der deutsche Film, trotz der Oscars, die Edward Berger gewonnen hat, ist im Ausland überhaupt nicht angesehen. Und eine Kulturstaatsministerin muss das ändern. Sie tut aber nichts dafür. Insofern ist das ein sehr trauriges Ereignis gewesen, dass Claudia Roth jetzt in San Sebastian war und dass einem das so dann erzählt wird in den Erzählungen der verschiedenen anderen, die einem hier begegnen. Es gibt tatsächlich Deutsche, die hier sind, die wirklich arbeiten. Das sind deutsche Regisseure, deutsche Filmemacher überhaupt, Produzenten, Produzentinnen, Weltvertriebe, Einkäufer, Journalisten, die sind hier. Und jeder von denen gibt dann so seine eigene Version des Auftritts von Claudia Roth und keine ist positiv, das kann man mal zusammenfassen. Und die Deutschen, die hier wirklich arbeiten, dazu gehört natürlich auch German Films, die über Claudia Roth nichts sagen, auch wenn man sie danach fragt, die so tun, als wissen sie von nichts. Nein, ganz so ist es auch nicht, sie wissen schon von was, aber sie wollen es nicht kommentieren. Und das hat natürlich auch seine Gründe, dass die das nicht kommentieren wollen. Also alle, die das hier hören, die mögen das banal finden und doof finden, dass man mit sowas überhaupt seine Zeit verbringt. Aber man sollte über Claudia Roth nachdenken als Kulturstaatsministerin und man sollte sich überlegen, ob man diese Frau wirklich braucht. Ich glaube nicht. Die Deutschen, die hier wirklich arbeiten, die führen zum Beispiel den deutschen Empfang durch. Deutscher Empfang in einem relativ zentral gelegenen Bar, da waren nicht nur Deutsche, sondern da waren viele Ausländer, man konnte ins Gespräch kommen. Das war eigentlich ganz gut. Das Einzige, was nicht gut dran war, das war, dass man immer wieder über die Berlinale reden musste, was ich sowieso hier schon genauso muss wie auch in Venedig. Was ich nicht mag, denn ich möchte gerne über Filme sprechen, ich möchte gerne über den Stand des Kinos jetzt und hier sprechen, über die Zukunft, meinetwegen auch noch über die Zukunft der Berlinale. Ich möchte nicht über Carlo Chatrian sprechen, ein Mann der Vergangenheit, ein Mann, der zurückgetreten ist, der auch nicht wieder in dieser Position sein wird nach dem kommenden Februar. Und der von Claudia Roth sehr schlecht behandelt wurde. Und man kann da auch und muss da auch Claudia Roth für kritisieren. Aber trotzdem, es ist einfach nicht interessant, über Carlo Chatrian zu sprechen. Es ist nicht interessant, über die Berlinale zu sprechen. Ich würde das gerne vermeiden. Aber es sagt leider eine Menge über diese missglückte Kulturpolitik von Claudia Roth, dass ich auch hier in San Sebastian, nachdem es schon 3-4 Wochen her ist, dass die Neustrukturierung der Berlinale verkündet wurde, nachdem Carlo Chatrian, weil er da nicht so richtig seinen Platz gesehen hat, zurückgetreten ist, nachdem viele Leute protestiert haben darüber, wie er behandelt wird, dass man 3-4 Wochen danach immer noch von Leuten angesprochen wird, mehr oder weniger fassungslos, in diesem Fall besonders Spanier, die mich ansprechen und sagen, was ist denn los bei euch? Was passiert da? Warum wird der amtierende Leiter Carlo Chatrian so behandelt? Und warum wird die Berlinale so schlecht behandelt? Und die allgemeine Wahrnehmung ist die, und die ist, glaube ich, auch nicht falsch, dass die Berlinale von der deutschen Kulturpolitik vor allem im Stich gelassen wird. Und zwar inhaltlich und formal, administrativ, wie man damit umgeht, und natürlich auch finanziell. Und insofern muss man hier immer wieder über die Berlinale reden, auch wenn man es nicht will. Die Berlinale selber ist auch vielleicht nicht so interessant. Sie ist auch vielleicht nicht so wichtig. Aber wenn man sie interessant und wichtig findet, dann möchte man doch bei der Berlinale über die Filme sprechen, über die Ausrichtung, den Kurs, die Handschrift, die Zukunft. Man möchte über irgendwas Relevantes reden. Man möchte nicht über Funktionärsschicksale reden. Mariette Rissenbeck interessiert mich überhaupt nicht, warum die zurückgetreten ist und was die jetzt macht und ob die einen guten Job gemacht hat. Ich glaube nicht, aber selbst wenn, dann hat es schon seine Gründe, dass die zurückgetreten ist. Es hat sie auch keiner dazu gezwungen. Also, muss man darüber reden? Nein, finde ich. Ja, finden viele andere. Carlo Chatrian interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde, er ist sehr schlecht behandelt worden, er ist unfair behandelt worden, keine Frage. Aber er ist auch selber schuld. Er hat sich so behandeln lassen, er hat ganz viele Fehler gemacht, die werden wir bei anderer Gelegenheit gerne aufschlüsseln, aber nicht jetzt, es interessiert mich einfach nicht. Und trotzdem bin ich hier immer wieder damit konfrontiert, irgendwie die Berlinale erklären zu müssen. Das ist schlecht, das ist traurig, das ist unwürdig, das ist der Berlinale unwürdig, das ist der betroffenen Personen unwürdig und man würde gerne über diesen quasi Nullpunkt wegkommen, kommt man aber nicht. Und auf diesen Nullpunkt zurückgeworfen hat uns die Kulturstaatsministerin mit ihrer total missglückten Politik. So, beim Deutschen Empfang ging es eigentlich nur darum, in diesen Nebengesprächen, und natürlich ging es ein bisschen auch um ein paar deutsche Filmemacher, die hier sind, zum Beispiel Work in Progress, gibt es eine Sektion, wo Filme gepitcht werden. Und ich habe hier den Michael Vetter-Natanski getroffen, der einen sehr, sehr guten Erstlingsfilm gemacht hat, der von der Filmakademie, von der Filmschule Konrad Wolf, HFF Konrad Wolf in Potsdam stammt, aber so heißt sie nicht. Filmakademie heißt sie auch nicht, sie heißt Filmuniversität. Also schildere ich das jetzt mal korrekt, von der Filmuniversität Konrad Wolf und Potsdamer Filmhochschule. der gute Filme gemacht hat, der jetzt ein neues Projekt gemacht hat und der dieses neue Projekt hier vorstellt und hofft, an Geld zu kommen. Weil das ist es ja auch. Also Filmemacher müssen betteln gehen. Die müssen im Grunde genommen durch die Gegend ziehen, wie Nomaden, von einem Festival zum anderen. Hoffentlich kriegen sie es bezahlt von öffentlichen Geldern, damit sie dann noch bei wiederum Gelder bekommen bei anderen Festivals. Und so stellen die hier ihre Filme vor. Und man kann mal hoffen, dass sie auch irgendwas kriegen. Dafür werden Steuergelder ausgegeben. Das ist auch richtig, das ist auch sinnvoll, das ist auch viel besser, als dass man Steuergelder dafür ausgibt, dass Claudia Roth nach San Sebastian fahren kann, um dann irgendwelche komischen Filme zu gucken, Selfies zu machen und dann wieder abzureisen und keinerlei offizielle Termine wahrzunehmen. Ich muss es nochmal sagen. Ansonsten ist dieser Tag heute, der Sonntag, bestimmt gewesen von einerseits wiederum vielen japanischen Filmen. Japanische Filme, überhaupt asiatische Filme, sind hier ziemlich hoch im Kurs, ziemlich stark präsent. Ich habe nachgeholt den Film Monster von Hirokazu Koreeda. Der Film lief in Cannes. Der läuft jetzt hier in dieser Sektion Perlas, wo die Perlen oder einige Perlen von Filmfestivals gezeigt werden. Und ich hatte mir gar nicht so viel erwartet, obwohl Koreeda natürlich der Regisseur ist, der auch schon eine Goldene Palme gewonnen hat, Shoplifters. Sein Film Monster ist, nach dem, was mir so Kollegen erzählt haben, irgendwie so ein bisschen missglückt und nicht richtig interessant. Als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, wow, ich habe ihn total gerne gesehen. Ich fand, das ist ein sehr guter, starker Film. Ein Film, der eigentlich komplett fehlerlos ist, wo man darüber streiten kann, ob der mit dem, was er versucht, wirklich das auch erreicht, was er erreichen will. Er ist in jedem Fall ein Film, der, glaube ich, nach seinen eigenen Ansprüchen geglückt ist und der eine Geschichte erzählt von einem Schüler, der vielleicht so 12 bis 14 Jahre alt ist, vielleicht eher 14 als 12, und seiner Mutter, alleinerziehend, und der diese Geschichte so erzählt, dass man sehr lange ein bisschen falsch liegt und ein bisschen in die Irre geführt wird und glaubt, das geht alles ganz anders aus. Und überhaupt, es passieren hier andere Dinge. De facto ist es so, dass er dass am Anfang, und man weiß natürlich am Anfang nicht, dass dies nur das erste Drittel des Films ist, aber dieses erste Drittel, wo man denkt, der ganze Film verläuft so, das ist eigentlich die Geschichte von Mutter und Sohn und vor allem von dem Sohn, der oft mal Probleme in der Schule hat, der einen brutalen, unangenehmen Lehrer hat, von dem gemobbt wird, auch von einigen Klassenkameraden gemobbt wird, und der Mutter, die ihn verteidigt und die deswegen zur Schule geht, zur Schulbehörde und tatsächlich Rabatz macht, um ihr Kind zu verteidigen. Und was der Film dann macht, das ist sehr interessant. Er wechselt nämlich einmal die Perspektive, und zwar komplett auf den Lehrer, den man bis dahin für den Hauptverantwortlichen gehalten hat, für den Schuldigen, für den, der Böses tut. Und auf einmal sehen wir alles aus der Perspektive des Lehrers und wir sympathisieren mit diesem Lehrer. Wir begreifen auf einmal, der hat nichts Böses getan, sondern ist eigentlich ein ziemlich guter Lehrer, ein engagierter Typ, der sich Mühe gibt, der nett ist, der angenehm ist. Man hätte gerne so einen Lehrer. Und wir realisieren auch, dass der uns so sympathische Sohn im ersten Teil, so sympathische Sohn in diesem zweiten Teil, plötzlich tatsächlich ein bisschen so ein Monster wird. Also einer, der auch lügt und der seinen Lehrer verarscht und der schuld daran ist, dass dieser Lehrer von seinen eigenen, von dem anderen Kollegium, den übrigen Lehrern, fertig gemacht wird und dass er ihm aufgezwungen wird, wieder besseres Wissen, etwas zuzugeben, was er nie getan hat, und Schuld einzugestehen, nur damit Ruhe ist. Es gibt so eine interessante Nebenbemerkung, wo ein Lehrerkollege zum anderen sagt, das Schlimmste sind eigentlich die Eltern. Die Eltern, die in irgendeiner Weise überhaupt nicht die sind schlimmer als ihre Kinder, missraten als ihre Kinder und die interessieren sich überhaupt nicht für das Allgemeine, die interessieren sich nur für ihre eigenen Kinder und für sich selbst. Und die sind die große Gefahr der Lehrer. Und das ist was, was man tatsächlich ja hört, wenn man Lehrer im Bekanntenkreis hat oder wenn man Lehrer in irgendeiner Weise sich mal öffentlich äußern hört. Das Schlimme sind die Eltern, nicht die Kinder. Das erleben wir auch hier. Und was wir hier auch erleben, das ist, dass wir also sozusagen diese zwei Perspektiven nebeneinander haben. Erst die des Schülers, dann des Lehrers, die überhaupt nicht zusammenkommen. Und die gewissermaßen uns zwei Welten erzählen. Und alleine durch die Reihenfolge und dadurch, dass so bestimmte Dinge, die in dem ersten Teil offen waren und irgendwie gleichzeitig eindeutig zugunsten dieses Schülers auszugehen schienen, plötzlich in ganz anderem Licht erscheinen und man plötzlich denkt, okay, vielleicht hat der Lehrer ja recht. Aber ganz so ist es eben auch nicht, weil es gibt dann einen dritten Teil. Und dieser dritte Teil, der hat keine klare Ich-Perspektive. Vorher der Schüler, dann der Lehrer. Der dritte Teil, der hat so eine offenere Perspektive und der zeigt einerseits Aspekte des Lebens des Schülers, die wir vorher noch gar nicht kannten, der sich nämlich mit einem anderen Schüler anfreundet und die haben so ein bisschen ihre eigene Fantasy-Welt neben der Schule und kümmern sich um sich selber, sind sehr enge Freunde. Und auf der anderen Seite kriegen wir da auch noch ein paar Perspektiven des Lehrers mit und auch der Eltern der verschiedenen Schüler, die dann plötzlich uns klar machen, die Dinge werden immer komplizierter. Und eigentlich haben alle irgendwie recht und nicht nur nach ihrer eigenen Perspektive, sondern auch objektiv betrachtet. Und das ist schon ziemlich interessant, dass Koreeda es schafft, durch ein extrem gutes Drehbuch, was er selber geschrieben hat, uns Personen immer näher zu bringen, nicht von uns zu entfernen, nicht abzustempeln, sondern diese Personen differenziert zu zeigen und immer neue Facetten ihnen hinzuzugeben. Und so ist das dann ein Film, wo man sehen kann, nicht nur die handwerkliche Meisterschaft von Koreeda, sondern auch, wie das Ganze dann im Film bei den Zuschauern funktioniert und uns etwas erzählt vom wirklichen Leben. Das wirkliche Leben ist nicht eindeutig, das wirkliche Leben hat nicht Schuldige und Unschuldige, nicht Täter und Opfer, sondern das wirkliche Leben ist extrem differenziert, es ist perspektivabhängig und trotzdem gibt es so etwas wie die Wahrheit, wie Objektivität. Und das macht dieser Film dann schon klar, weil es Figuren gibt, die dann auch sagen, ja, ich habe gelogen und damit habe ich was Schlechtes gemacht und ich hätte nicht lügen sollen. Und in einem Gespräch sagen zwei Figuren zueinander, ich habe gelogen, dann sagt die andere Figur, ja, ich auch. Und das ist eigentlich so eine Situation. Wir sagen nicht immer die Wahrheit im wirklichen Leben und es ist vielleicht auch nicht immer richtig, die Wahrheit zu sagen. Es ist eine viel zu einfachere Botschaft zu behaupten, es ist immer gut, die Wahrheit zu sagen. Manchmal verletzt die Wahrheit, manchmal führt die Wahrheit in die Irre und manchmal weiß man gar nicht genau, was die Wahrheit ist. Und insofern ist es auch nicht immer richtig, die Wahrheit zu sagen. Es gibt gute Gründe zu lügen, aber auch das hat Folgen. Und das zeigt dieser Film sehr gut. Und deswegen würde ich Monster von Hirokazu Koreeda unbedingt empfehlen. Nur mal als ein Beispiel für einen sehr guten Film, der hier in diesem Fall in Perlas läuft. Ein weiterer guter Film, den ich jetzt erstmal nur empfehlen kann, ich werde darüber vielleicht dann noch sprechen in einem der nächsten Podcasts, das ist There Will Be No Evil von Amaguchi, ist sein Nachname, dem japanischen Regisseur, der in diesen letzten Jahren, Ryuichi Amaguchi heißt er, der in den letzten Jahren ein bisschen in die vorderste Front katapultiert wurde des Weltkinos, weil er wichtige Preise gewann bei der Berlinale erst und dann in Cannes danach. Und weil er wahrscheinlich einer der ganz wenigen Regisseure ist, die in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts wirklich nach vorne kamen. Drive My Car war der Film, der in Cannes einen Preis bekam, dann auch Oscars gewann, dann auch bester Film wurde. Und im Augenblick ist Amaguchi der angesagteste Typ von allen. Ich glaube, vor allem deswegen hat er für diesen Film There Is No Evil einen Preis bekommen in Venedig, denn das ist sein schwächster Film von diesen drei Filmen, die wir alle gesehen haben. Es ist ein Film, der einfach so, der gut ist, ja, und gleichzeitig wahnsinnige Probleme hat. Sowas gibt es ja auch, der Szenen hat, die bombastisch sind, die perfekt sind in sich, aber diese Szenen haben in dem Film nichts zu suchen oder sie passen nicht zu dem Rest. Und deswegen ist dieser Film There Is No Evil ein ziemlicher Verhau. Trotzdem hat er in Venedig einen wichtigen Preis gewonnen und in Venedig hat er Premiere und irgendwie denkt man auch, es hätte schlimmere Preise geben können. Es hat schon einen richtigen Film getroffen. Aber trotzdem, There Is No Evil ist nicht perfekt. Hier läuft er nochmal und das ist ganz interessant, sich diesen Film dann anzuschauen. Im Hinblick, ich will ihn eigentlich ein zweites Mal sehen, im Hinblick auf die anderen japanischen Filme, auf Monster von Koreeda, den ich eben angesprochen habe, auf den Eröffnungsfilm von Hayao Miyazaki, auch ein zeitgenössischer japanischer Film, aber eben Anime, auf die Retrospektive hin. Insofern, wir werden hier noch mehr japanische Filme sehen, das hatte ich schon bei anderer Gelegenheit erwähnt. Insofern ist das interessant, dann den Amaguchi-Film im Vergleich dazu zu sehen. Was alle diese genannten Filme vereint, dass es eine gewisse dezente Art des Inszenierens, eine unaufdringliche Art des Inszenierens und insgesamt eine Geschichte, die versucht, universal zu sein, nicht nur japanisch zu sein, sondern auch noch was anderes zu erzählen. Der Film, der heute für mich das Highlight war, der heißt MMXX und wer sich mit lateinischen oder römischen Zahlen auskennt, der weiß, das heißt so viel wie 2020 und der stammt vom Rumänen Cristi Puiu, einem der Protagonisten, einem der wichtigsten Regisseure der rumänischen Neuen Welle. Und Puiu ist meiner Ansicht nach eigentlich der beste Regisseur dieser rumänischen Neuen Welle. Er ist in jedem Fall extrem erstaunlich, wie souverän der Mann inszeniert, wie er auch komplizierte Linien des Erzählens immer in der Hand behält, wie er verschiedene Protagonisten gleichzeitig dirigiert, wie er Räume baut, wie er die Kamera und die Bewegungen der Kamera in diesen Räumen baut. Es sind auch sehr spezielle Räume, es sind oft bildungsbürgerliche Wohnungen, es sind riesengroße Wohnungen, auch hier wieder, die bevölkert sind von Möbeln, von Designermöbeln, von Regalen, in diesen Regalen stehen, je nachdem, im Wohnzimmer unglaublich viele Bücher, hunderte, tausende von Büchern. In der Küche sind alle Regale vollgestopft mit irgendwelchen Lebensmitteln. Das ist eindeutiger Hyperrealismus. Es ist nicht plattrealistisch. Es ist der Versuch, Räume zu bauen, die auch Auswirkungen wiederum auf die Protagonisten haben. Räume, die selber mit agieren und insofern besonders interessantes Filme machen. Gleichzeitig ist es diese Räume, ja, man möchte gerne wissen, ich möchte gerne wissen, wie weit Puiu das eigentlich kontrolliert und wie weit er ganz genau weiß, was er mit diesen Räumen erzählen will oder inwieweit er hier auch vieles dem Zufall überlässt. Ich habe den Eindruck, er überlässt ziemlich wenig dem Zufall, obwohl seine Inszenierungen dann ziemlich frei wirken. Und dieser Film 2020, der spielt offensichtlich im Jahr 2020, das heißt in der Zeit, in der Hochzeit der Corona- oder Covid-Pandemie. Und es gibt eigentlich in allen erzählt in vier Kapiteln und in allen diesen vier Kapiteln, das sind sehr unterschiedliche Szenen, wo teilweise die Figuren, aber nur sehr teilweise, die Figuren sich ein bisschen überlappen. Aber in allen diesen Kapiteln spielt Covid eine gewisse Rolle. Und es wird drüber geredet und es werden auch Bemerkungen gemacht, die im Kino heute bei den Spaniern als Witze ankamen. Ich bin nicht sicher, ob alle Deutschen darüber lachen werden, aber zum Beispiel, wo dann darüber gesprochen wird, dass man die Masken ja abnehmen kann im Innenraum und einzelne Figuren dann darüber klagen, dass sie die Brille immer beschlägt, wenn sie die Maske aufhaben. Eine andere Figur klagt darüber, dass sie Atemnotprobleme hat, wenn sie die Maske aufhat. Das heißt, die Maske ist nicht sehr populär in diesem Film, unter den Leuten dieses Films. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in Deutschland nach wie vor nicht so wirklich offen diskutieren, sondern die allermeisten Menschen sind dann irgendwie für die Maske, weil die ja Leben rettet. Das ist ja vielleicht auch ein simplizistischer Standpunkt. Aber der wird zumindest in diesem rumänischen Film aufgebrochen. Und es geht trotzdem nicht um Corona, sondern Corona spielt nur eine Rolle, dass es gewissermaßen permanent präsent ist. Es ist präsent im ersten Fall einer Therapeutin, die ihre Patientin empfängt. Im zweiten Fall einer Ärztin, die in der Privatwohnung ist mit ihrer Familie und die dann einen Anruf bekommt, wo sie um Hilfe gebeten wird. Es ist präsent im dritten Fall, wo zwei Krankenwagenfahrer gerade ihre Pause haben und sich dann unterhalten über private Dinge, aber eben auch dann de facto über die Pandemie und über ihr Dasein als Krankenwagenfahrer jetzt und hier. Und es ist präsent im dritten Fall, wo ein Polizist eine Zeugin verhört bei einer Beerdigung. Und es geht ein bisschen um die Geschäfte, die der gerade Verstorbene gemacht hat. Und alles das entfaltet ein deprimierendes Bild des Menschlichen, das gleichzeitig ziemlich viel Humor hat. Man kann sehr viel lachen in diesem Film. Man kann noch mehr lächeln. Man ahnt, dass der Regisseur auch ein sarkastisches Verhältnis zu dem hat, wovon er erzählt. Und insofern ist es auch ein sehr vergnüglicher Film. MMXX von Christy Poyou, unbedingt empfehlenswert. Ich glaube, ich werde noch versuchen, mehr darüber zu schreiben. Für mich war dann schon interessant, Poyou ist ja auch ein Regisseur, der oft schon in Cannes war, diesmal in San Sebastian. Für mich war interessant, dass die Spanier, die den Film gesehen haben, so ein bisschen weniger emotional reagierten als ich. Die fanden ihn weniger gut, weniger lustig. Die haben ein bisschen Achselzucken darauf reagiert und haben gesagt, ja, der ist schon ganz gut. Aber der eine, José Luis aus Santiago de Compostela, der sagte, dass ihn der Film dann schon ziemlich deprimiert habe. Und Violeta aus Barcelona, die meinte, sie fand den Film schon gut, aber nicht so gut wie anderes von ihm und irgendwie kennt man das ja alles. Ich glaube auch, dass die beiden recht haben. Und gleichzeitig ging es mir so, dass ich den Film einfach total gerne gesehen habe und mich vergnügt habe in dem Film. Und ich deswegen jetzt gar nicht so viel zu schimpfen habe. Aber in jedem Fall war das der Film auch eine überraschende und auch direkt aufs Herz zielende Erinnerung an die Pandemie, die wir alle so ein bisschen vergessen haben. Und heute, im Jahr 2023, habe ich schon gedacht, wie das vor 3 Jahren war, im Jahr 2020, als ich hier war, als einer von, ich glaube, wirklich 3 Journalisten, weil wir waren zu dritt in der Jury hier und sonst war in der Kritikerjury und sonst war niemand da. Und in diesem Jahr haben wir hier ziemlich gute Filme gesehen. Das Festival fand auch in der Stadt ganz normal statt. Aber man hat versucht, diese internationalen Reisen komplett zu vermeiden. Und es war ein Festival im Nachhinein, ja, unter Zombie-Zuständen. Trotzdem haben wir das damals alles so für normal gehalten und hingenommen und Achselzucken abgetan. Was man jetzt hier beim Festival, was wieder komplett normal verläuft im Jahr 2023. Was man jetzt hier beobachten kann, das ist, dass trotzdem das Festival sich verändert hat, dass die Pandemie ihre Auswirkungen hat auf die Beschaffenheit des Festivals, dass es nämlich andere Schließungszeiten gibt, dass man irgendwie hier eigentlich Corona in dem Sinn nicht überstanden hat, dass die Lokale alle viel früher zumachen. Zum Beispiel das Café Artes, was nicht mehr so heißt, sondern was Baluarte heißt, in das ich ziemlich oft gehe, weil es auch so praktisch liegt neben den Principe-Kinos, wo wir dann alle hingehen und unsere Filme gucken. Dieses Café, das hat werktags, macht es um 11 zu, was eigentlich heißt, dass man 10 vor 11 schon nichts mehr bestellen kann. Jetzt fangen aber die letzten Filme, hören erst auf nach 11, manchmal erst gegen 12. Man kann nicht rausgehen und wenigstens noch ein Bier trinken. Das kann man schon, aber man muss dann wissen, wo. Man muss in die Altstadt gehen und da findet man Lokale, die mindestens bis 1 noch aufhaben. Aber nach 1 gibt es ja eigentlich gar nichts mehr. Und die meisten Lokale machen hier werktags gegen 11 zu und das ist schon eine deprimierende, traurige, uninteressante Atmosphäre, die nichts mit einem Filmfestival zu tun hat. Heute war, wie gesagt, der German Films Empfang, heute Sonntag, und wir sind dann auch mit einigen von German Films, mit der Leiterin Simone Baumann und mit einigen ihrer Gäste noch in ein anderes Lokal gegangen. Da gab es dann auch noch eine Runde Bier oder Wein, je nachdem, was die Leute getrunken haben. Aber auch da wurde man dann so gegen 1 Uhr nachts darauf aufmerksam gemacht, man müsse jetzt reingehen, man dürfe keine Gläser mehr in der Hand haben. Denn zum Reingehen können sie einen nicht zwingen, dazu die Gläser abzugeben schon. Und es war insgesamt Gefühl, was einem vermittelt wurde, man soll jetzt mal ins Bett gehen, man soll jetzt mal ruhig sein, man soll jetzt mal nichts mehr trinken und keinesfalls das Gefühl, hier ist Festival, hier geht's noch weiter. Also bei aller Begeisterung für San Sebastian, für diesen Ort, bei aller Liebe auch zu dem Ort, kann man sagen, es ist schlechter geworden, es ist langweilig geworden, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was vor der Pandemie in irgendeiner Weise da war und eine Rolle gespielt hat. Und insofern ist es auch ein bisschen traurig. Trotzdem ist es besser als nichts. Trotzdem ist es besser, als jetzt irgendwo in Deutschland zu sein, wo die Festivals nicht so gut sind, auch die Sommerfestivals nicht so gut sind, wie so ein Festival in San Sebastian. Deswegen möchte ich das noch sagen und möchte mich ansonsten verabschieden für heute. Man könnte jetzt sicher noch über das eine oder andere sprechen, aber wir haben lang genug gesprochen. Dies war der Podcast von Arteshock, vom Festival von San Sebastian, von der 71. Ausgabe. Hier ist Rüdiger Suchsland. Ich hoffe, ihr habt zugehört und ihr hört weiter zu. Und ich freue mich über jede Form von Nachricht und Reaktion. Und ansonsten, bitte bleibt uns treu, lest die Texte von mir und anderen, von mir aus San Sebastian, von anderen über anderes und hört unsere Podcasts. Bis bald, danke, tschüss.